sage ich, und versuche die vier Wörter in einer Art Singsang auszusprechen. Sie verlässt das Büro, schließt aber nicht die Tür. Ich muss aufstehen und das selbst erledigen. Ich höre mir das Band aus dem Besprechungszimmer an. Viele verschiedene Theorien und keine davon stimmt. Die Polizisten sind überaus nervös, weil sie glauben, dass ich kurz davor stehe, durchzudrehen. Sie vermuten, dass bald nur noch wenige Tage zwischen meinen einzelnen Opfern liegen werden. Verdammt, vielleicht haben sie sogar recht. Es ist aber noch zu früh, das mit Sicherheit sagen zu können. Das Everbloom Hotel ist eine der Spelunken, in denen im Kino Leuten, die einfach nur Pech haben, schlimme Dinge passieren, weil sie zur gleichen Zeit dort übernachten wie ein entflohener Geisteskranker. Die Entfernung zur Stadt ist nicht besonders groß, aber sie genügt, damit das Land hier ebenso billig ist wie die Typen, die in der Gegend wohnen. Die Zimmer des Motels sind L-förmig angeordnet. Ihr Anstrich ist alt, die Fenstersimse sind zerschrammt und davor wachsen braunes Gras und ein paar halbtote Sträucher. Rostfarbenes Wasser hat sich in den Rissen der Zugangswege gesammelt. Ich zähle ein Dutzend Autos auf dem Parkplatz, vom allerbilligsten Modell bis zur durchschnittlichen Familienlimousine, wie sie die Mittelklasse fährt. Vielleicht haben die Nutten heute ihren preisgünstigen Mittwoch, an dem alles im Sonderangebot ist. Ein paar vor sich hin rostende Einkaufswagen aus einem Supermarkt liegen umgekippt zwischen Unkraut und Zigarettenstummeln. Das Neonschild gibt ein lautes Summen von sich. Ich parke vor der Rezeption und trete hinaus in die Hitze. Im Laufe des Tages ist es immer wärmer geworden. Ich spüre, wie alle 10 Sekunden oder so ein Schweißtropfen aus einer meiner Achseln rinnt. Lange, dicke Plastikstreifen hängen als Fliegenschutz vorm Eingang, die Art, wie man sie vor 20 Jahren in einer Molkerei gefunden hätte. Ich schiebe sie zur Seite und gehe hinein. Der Raum stinkt nach Latex und Zigarettenrauch. Die Wände und die Decke sind voller Schmutz. Den Teppichboden ziert ein Muster aus Brandflecken, die von Zigarettenkippen stammen. Der Kerl hinter dem Empfang muss etwa Mitte 40 sein. Er hat eine Glatze und Übergewicht und starrt mich misstrauisch an, als fürchtete er, ich könnte seine bunten Plastikbänder herunterreißen und damit verschwinden. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift »Rassismus leidet unter Diskriminierung«. Ich zücke einen Polizeiausweis, der mir natürlich nicht gehört. Manchmal öffnen sich bereits alle Türen angesichts der Visitenkarte eines Polizisten, auf der nur ein Name steht, ohne Foto. Doch jetzt wirft der Typ nur einen desinteressierten Blick darauf und zuckt mit den Schultern. Als ich ihn bitte, mir die Einträge der Übernachtungen ansehen zu dürfen, dreht er das Buch herum und wünscht mir viel Glück. Mit langen, schmutzigen Fingernägeln schlägt er die Seiten auf, zu denen ich ihm das Datum nenne. Dann kratzt er sich damit den unbehaarten Schädel. Kleine Hautfetzen bleiben unter seinen Nägeln hängen, und er zupft sie heraus. Sie fallen auf das Buch und er wischt sie weg. Wir machen ein bisschen Konversation, während ich die Aufzeichnungen durchsehe. Er behauptet, schon früher mit der Polizei zu tun gehabt und einmal sogar ein Zimmer an einen Mörder vermietet zu haben. Natürlich wusste er damals noch nicht, dass der Mann ein Mörder war. Das kam erst nach der Festnahme heraus. Faszinierend, erwidere ich. Ich überprüfe die Daten auf der Suche nach dem Zimmer, das Calhoun benutzt hat. Natürlich hat er dabei nicht seinen eigenen Namen angegeben, aber ich sehe trotzdem nach. Mein Finger fährt über eine ganze Reihe von Einträgen unter dem Namen John Smith, Ernest Hemingway und Albert Einstein. Ich drehe das Buch herum, sodass die Seiten wieder vor Mr. Schmierig liegen und knalle das Foto von Detective Calhoun drauf. Kennen Sie diesen Burschen? Sollte ich? Ja, das sollten Sie. Er sieht sich das Foto genauer an. Ja, ich erinnere mich an ihn. Er war vor ein paar Monaten hier. So viele Leute kommen hierher und sie erinnern sich ausgerechnet an ihn? Wie das? Ich erinnere mich an das Chaos, das er hinterlassen hat und an den Lärm, den er dabei gemacht hat. Sind Sie sicher, dass er es war? Wieder zuckt er mit den Schultern. Spielt es eine Rolle? Vermutlich nicht. Ich mache mir nicht die Mühe, mich bei ihm zu bedanken. Ich nicke nur und gehe. Ich fahre an einen Ort, der ein echtes Kontrastprogramm zum Everblue darstellt. Das Hotel Five Seasons liegt etwas näher am Stadtzentrum im Umkreis einiger anderer Hotels, die allesamt höchstens 10 Jahre alt sind. Hier ist das Land nicht billig. Es sieht nur billig aus. Ich parke den gestohlenen Wagen 3 Blocks entfernt und nehme meine Aktentasche mit. Der Abend ist noch jung und die Sonne scheint kräftig und heiß. Ich kann einfach nicht aufhören zu schwitzen. Das Hotel ist hässlich. Ich kann es nur als einen künstlerischen Traum beschreiben, der sich in einen Albtraum verwandelt hat. Beim Abfassen ihrer Pläne haben die Architekten Blindenschrift verwendet. Die Maler haben Farbe aus den 70er Jahren benutzt. Es sieht aus wie eine Lavalampe. Es ist 15 Stockwerke hoch und nicht besonders weitläufig, doch groß genug für jeden, dessen Lieblingsfarbe Giftgrün ist. Nachts beleuchten Punktstrahler die unteren Etagen. Das Hotel würde besser nach Disneyland passen, als Gruselattraktion. Erstaunlicherweise hat es 5 Sterne. Ebenso erstaunlich ist die Tatsache, dass hier diejenigen Polizisten untergebracht sind, die nicht aus der Stadt kommen. So macht man sinnvollen Gebrauch vom Geld der Steuerzahler. Ich kann mir bereits vorstellen, wie die Inneneinrichtung aussehen wird. Doch schnell zeigt sich, dass ich absolut falsch liege. Die Wandverkleidung besteht aus lackiertem Holz, was dem Foyer ein merkwürdig antikes Aussehen verleiht. Ein Kandelaber mit Millionen von reflektierenden Lämpchen hängt von der Decke. Der Teppichboden ist dunkelrot und hochflurig genug, um bequem darauf schlafen zu können. Wo er endet, beginnt schwarz-weiß gewürfeltes Linoleum. Das Foyer ist so groß, dass man jemandem darin gut 1 Minute lang hinterherrennen könnte. Die Luft ist kühl und leicht parfümiert. Es könnte sich um Jasmin oder Flieder handeln, oder um irgendeinen anderen dieser künstlichen Duftstoffe, die sich alle zum Verwechseln ähnlich sind. Ich trete an den Empfangstisch. Er ist viel ordentlicher als der Tresen im Everblue. Eine junge Frau lächelt mich an. Ziemlich attraktiv. Hübsche Brüste, straffer Körper, nettes Gesicht, blondes, nach hinten gekämmtes Haar, perfekt aufgetragenes Make-up. Ihre Uniform ist dunkelgrün. Die Bluse ist weiß, und es ließe sich problemlos dafür sorgen, dass sie ein paar rote Spritzer abbekommt. Ich frage mich, was sie wohl sagen würde, sollte ich sie bitten, die Bluse auszuziehen. Ich buche ein Zimmer und bezahle bar, wobei ich ihr eine gestohlene Kredit- und eine gestohlene Bankkarte reiche, um mich zu identifizieren. Dann unterschreibe ich im Meldebuch mit demselben Namen, der auf den Karten steht. Weil ich bar bezahle, brauche ich die Karten nicht zu benutzen. Sollten sie bereits als gestohlen gemeldet sein, wird das Hotel nie davon erfahren. Zimmer 712. Ich nehme den Schlüssel, der genau genommen eine Magnetkarte ist, was möglicherweise ein Problem darstellen könnte. Ich danke ihr und frage mich, ob ich sie jemals wiedersehen werde. Sie bedankt sich ebenfalls und denkt zweifellos etwas Ähnliches. Ein Gepäckträger, dessen Persönlichkeit so wenig ausgeprägt ist, dass er es im Leben kaum zu etwas bringen dürfte, fährt mit mir in den 7. Stock. Ich habe zwar kein Gepäck, aber er kommt trotzdem mit. Er wirkt niedergeschlagen, und ich stelle mir vor, dass das daran liegt, dass er über 100 Jahre alt und immer noch ein verdammter Gepäckträger ist. Wir marschierten bis zum 12. Zimmer. Er nimmt mir die Magnetkarte ab, schiebt sie ins Schloss, und der Mechanismus öffnet sich mit demselben Geräusch, mit dem der Verschluss eines Aktenkoffers aufschnappt. Er öffnet die Tür und bleibt stehen, als wäre es ein gottverdammtes Recht, von mir ein Trinkgeld zu verlangen. Als hätte er sich $10 verdient, nur weil er mich begleitet und dabei nicht mal für Konversation gesorgt hat. Ich gebe ihm 5, und er bedankt sich nicht. Ich schließe die Tür und trete ans Fenster. Mein Blick schweift hinaus auf die Stadt, über der die Sonne gerade untergeht, hinter einigen Wolken, die wahrscheinlich Regen bringen werden. Ich beschließe, mich ein bisschen zu entspannen. Ich ziehe die Schuhe aus, sodass meine Füße in der klimatisierten Luft atmen können, und habe Mühe zu glauben, oder will es vielleicht doch gar nicht, dass ich außerhalb dieses Hotels ein Leben habe, das aus Chaos, Verwirrung und wenig anderem besteht. Das Zimmer ist göttlich. Es ist einer der Orte, die mich dazu motivieren, reich zu werden, so dass ich immer hier leben könnte. Für eine Woche im Everblue bezahlt man weniger als für eine einzige Nacht in diesem Hotel. Das große Zimmer verschafft einem eine angenehmere Aussicht auf Christchurch, als ich sie je hatte. Das Bett ist so bequem, dass ich Angst habe, mich hinzulegen, weil ich dann vielleicht nie wieder aufstehen möchte. Ich werfe einen Blick in die Minibar. Zweifellos haben die Preise schon einige Leute mit einem schwächeren Herzen umgebracht. Die Küche ist voll teurer Gerätschaften, von denen ich keine Ahnung habe, wie man sie benutzt. Der Fernseher besitzt einen riesigen Bildschirm und die Fernbedienung hat 100 Knöpfe. Ich nehme das Risiko auf mich und lege mich ins Bett. Schließlich verbringe ich 40 Minuten damit, an die Decke zu starren, während ich meinen Gedanken erlaube, Orte aufzusuchen, wo sie schon seit mehreren Wochen nicht mehr waren, alte Fantasien wieder aufzunehmen und sich neue auszumalen, bevor ich zum Telefonhörer greife, meine eigene Nummer wähle und meinen Anrufbeantworter abhöre. Einen Augenblick später höre ich die Stimme eines Mannes aus der Tierklinik, die mich daran erinnert, dass ich noch einen Katzenkäfig habe, der mir nicht gehört. Unnötig zu fragen, warum Jennifer nicht angerufen hat. Ich werde den Käfig zurückgeben, wenn das alles vorbei ist. Der zweite Anrufer stellt sich als Dr. Costello vor. Er hinterlässt eine Nummer, unter der ich zurückrufen kann. Er sagt, es sei dringend. Sagt, Mom sei im Krankenhaus. Er teilt mir keine Einzelheiten mit. Meine Hände zittern und ich habe Mühe, den Hörer aufzulegen. Ist Mom irgendwas passiert? Natürlich, sonst wäre sie nicht im Krankenhaus. Bitte Gott, bitte lass sie okay sein. Ich tippe die Nummer ein. Während ich die Nachricht abgehört habe, habe ich sie mit zitternder Hand auf einen Block geschrieben, den das 5 Seasons seinen Gästen zur Verfügung stellt, und das Telefon fängt an zu klingeln. Schließlich spreche ich etwa 1 Minute lang mit einer Frau aus einem China-Restaurant und versuche mich zu erkundigen, warum meine Mutter dort ist, während sie mir die Empfehlungen des Tages vorliest, bevor mir klar wird, dass ich die falsche Nummer gewählt habe. Ich ramme den Hörer auf die Gabel und hole tief Luft, aber meine Nerven werden dadurch nicht ruhiger. Ich zittere so stark, dass ich beide Hände benutzen muss, um die Nummer noch einmal einzugeben. Ich schließe die Augen, um mir eine Welt ohne Mom vorzustellen, und kaum habe ich damit begonnen, strömen mir die Tränen aus den Augen. Ein Leben ohne Mom. Ich weigere mich, darüber nachzudenken. Sie ist der wichtigste Mensch auf der Welt, und die Vorstellung, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könnte, die... ja, die tut weh. Mehr noch als einen Hoden zu Brei und Flüssigkeit zerquetscht zu bekommen. Sich vorzustellen, dass sie nicht mehr ist? Ich will es mir einfach nicht vorstellen. Kann es mir nicht vorstellen. Eine Frau aus dem Christchurch Hospital nimmt den Anruf entgegen und verkündet mir, dass ich das Christchurch Hospital angerufen habe. Ich weiß den Tiefsinn ihrer Worte zu schätzen. Ich frage nach Costello. Und eine endlose Minute später kommt er selbst an den Apparat und lässt eine sonore, besorgte Stimme erklingen. »Ah ja, Joe. Hören Sie, es geht um Ihre Mutter. Bitte sagen Sie mir, dass mit ihr alles in Ordnung ist.« »Na ja, genau genommen ist tatsächlich alles in Ordnung mit ihr. Sie können selbst mit ihr sprechen, sie steht direkt neben mir.« »Aber Sie sind doch in einer Klinik«, sage ich, als wollte ich ihm irgendwas vorwerfen. »Ja, aber Ihrer Mutter geht es gut.« »Warum hat sie mich dann nicht selbst angerufen?« »Na ja, es geht ihr gut. Aber weil sie heute Nacht nicht nach Hause kommen wird, war das die einzige Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Sie meinte, sie kann ihrer nur habhaft werden, indem ich sie anrufe.« »Ihre Mutter kann wirklich ziemlich hartnäckig sein«, sagte völlig humorlos. »Was hat ihr gefehlt? Ich geb sie Ihnen mal.« Ein Augenblick lang ist nichts zu hören, während das Telefon weitergereicht wird. Stimmengemurmel und dann: »Joe?« »Mom?« »Hier ist deine Mutter.« »Was fehlt dir? Warum bist du im Krankenhaus?« »Mir ist ein Stück Zahn abgebrochen.« Ich sitze nur da und umklammere das Telefon, unfähig zu begreifen, was sie mir sagen will. »Ein Stück Zahn? Dir ist ein Stück Zahn abgebrochen und jetzt bist du im Krankenhaus?« Ich schüttle den Kopf und versuche, aus ihren Worten schlau zu werden. »Wenn ihr ein Stück Zahn abgebrochen ist, wäre sie da nicht...« »Beim Zahnarzt? Warum bist du nicht beim Zahnarzt?« »Ich war beim Zahnarzt, Joe.« Danach sagt sie nichts mehr. Meine Mutter, die so gerne redet und die sogar noch lange über ihren Tod hinaus weiterreden wird, bietet mir keinerlei Erklärung an. Vor wenigen Wochen war sie noch glücklich darüber, mir in aller Ausführlichkeit davon berichten zu können, dass sie Wasser geschissen hat. Also muss ich sie fragen: »Warum bist du in der Klinik?« »Wegen Walt?«